Ich wollte weg aus dem ganz schicken Steifen. Ich wollte gutes Essen, schon immer eine ehrliche Küche machen, aber in einem Alltagskontext. Wie schaffen wir das, über uns hinauszuwachsen? Wie schaffen wir das irgendwie, uns ständig neu zu erfinden, ohne uns dabei zu verlieren und aber ohne, dass es hart ist? Ich glaube, dass es eigentlich fast in jeder Küche umsetzbar ist.
Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei meiner aktuellsten Episode von Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Wir sind ja jetzt schon in der zweiten Staffel und ich freue mich wirklich sehr, heute Sarah Hallmann bei mir begrüßen zu dürfen. Liebe Sarah, freut mich, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich habe, muss gestehen, schon eine sehr längere Zeit darüber nachgedacht, dich einzuladen. Aber irgendwie hat sich das immer alles nicht so ergeben. Und jetzt haben wir doch tatsächlich auch relativ schnell einen Termin gefunden. Ich habe mich auch gefreut, dass du so schnell zugesagt hast.
Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Das war irgendwie...
Dann ist ja die Freude auf beider Seiten. Yeah. Lass uns mal mit diesem wunderbaren Champagner, den ich schon eingeschenkt habe, anstoßen. Ich versuche auch noch dann ein Foto zu posten, dass dieser Champagner... Den serviere ich, das interessieren ja immer viele, in sehr breiten Glas. Mhm. Und ist einer meiner Lieblings-Champagner momentan, muss ich sagen. Ich dachte, der würde dir vielleicht auch Freude bereiten.
Ja.
Ich finde das nämlich was ganz Besonderes. Der Champagner kommt vom Champagnerweingut La Closerie. Und tatsächlich haben wir schon mal gemeinsam... Also, da habe ich mit Felicitas Ten in der Folge ein Champagner von La Closerie getrunken. Aber diesmal ist das der Extra Brut und der ist nämlich reinsortig aus Pinot Meunier hergestellt. Total spannend, das hat man ja auch nicht so oft. Und, du hast auch
ein Geschenk. Ich habe dir ein kleines
du winkst gerade so rüber.
Und habe dir nämlich auch einen reinsortigen Pinot Meunier von Delovin mitgebracht.
Ah, toll.
Auch mal verkosten kannst.
Sehr, sehr gerne. Da freue ich mich. Weil ich mag dieses, das ist ganz anders, als wenn man jetzt so einen reinsortigen Blanc de Blanc Champagner trinkt oder ein anderes, eine andere Verbindung, einen anderen Verschnitt. Weil ich mag an dem Champagner, dass der so, ich weiß nicht, wie du das so schmeckst, man hat sofort irgendwie Popcorn auf dem Kopf.
Ja. So ein bisschen röstig,
ja,
und
genau.
Auch die, diese Süße, die an Mais erinnert, mit ein bisschen dem hefigen Geschmack.
Genau, du hast es richtig gut erfasst. Ja. Und das mag ich momentan. Der ist halt sehr kräftig, finde ich. Und der wird auch richtig voll im Mund. Der hat eine Kohlensäure, die sehr präsent ist, finde ich, im Mund. Und ich habe den nämlich beim letzten Mal, ich habe ihn ehrlich gesagt vor 2 Tagen schon mal getrunken. Nicht weiter erzählen. ein bisschen schmaleren Glas gehabt und da war die Kohlensäure noch viel präsenter und da war es fast ein Tick zu viel. Ja. Und deswegen dachte ich heute, anlässlich deines Besuches, probieren wir den mal ein bisschen breiteren Glas, damit er ein bisschen ruhiger wird und uns auch ein bisschen mehr entspannen.
Ja. Sehr schön.
Liebe Sarah, nun sagen sich alle, Mensch, die Marie redet schon wieder so viel. Wer ist denn eigentlich Sarah Hallmann? Bitte sei so lieb und stell dich einmal vor und dann gehen wir auch so ein bisschen ins Thema rein, weil ich finde, du hast einen ganz, ganz besonderen Lebenslauf, was die Gastronomie angeht.
Ja, ich fange einfach mal an. Ich bin Sarah Hallmann. Ich bin die Eigentümerin des Hallmann und Klees. Das habe ich 2016 gegründet, damals als Frühstückscafé. Mittlerweile sind wir nur noch am Abend tätig. Ich habe nach meinem Studium 2003 eine Ausbildung als Köchin gemacht im Fassier. Habe dann als Köchin auch gearbeitet im Margaux noch in Berlin. Dann bin ich aber eher nach Süddeutschland, kurz in die Schweiz gegangen. Auch in gar nicht so krass bekannte Häuser. Eher mit dem Ziel schon vor Augen, dass ich mich relativ schnell selbstständig machen möchte. und habe verschiedene Erfahrungen gesammelt von Kochen, aber auch von der Organisation, von Personalmanagement in der Gastro, verschiedene Sachen einfach durchlaufen und mich letzten Endes in Neukölln dann selbstständig gemacht. Ich lebe selber seit sehr langer Zeit in Neukölln, also ich kenne das Pflaster, aber ich bin wirklich im tiefen Neukölln am Böhmischen Platz.
Bist du in Berlin geboren?
Nee, ich bin Stuttgarterin.
Aber wenn du schon so lange da bist, bist du eigentlich auch schon Berlinerin.
Ja, ne? Nach 14 Jahren kann man das auf jeden Fall.
Darf ich so indiskret sein, fragen, wie alt du jetzt bist?
Ich bin 37.
Und seit 2016 selbstständig, das heißt, hast dich mit 31 selbstständig gemacht. Mhm. Wow. Toll, finde ich. Weil bei manchen dauert es ja dann doch ein bisschen länger oder sind noch nicht so früh so mutig. Finde ich toll.
Ja, aber ich glaube, weil es einfach ja schon eine sehr bewusste Entscheidung war, von mir in die Gastronomie zu gehen. Also ich habe wirklich nach dem Bachelor gesagt, also in der Zeit meines Studiums mir überlegt, ich wollte schon immer Köchin werden, ich habe schon immer sehr viel mit Kochen zu tun gehabt. Okay, ich mache das jetzt und ich hatte immer den Traum von einem eigenen Restaurant. Also das war so ganz klar.
Aber was hast du studiert?
Ach, was anderes. Geografische Entwicklungsforschung Afrikas. Es war viel Humangeografie und hatte eigentlich mit Fine Dining überhaupt nichts am Hut. Aber es ging darum, ich wollte immer Menschen helfen, glaube ich, oder Menschen zu irgendwie was verändern oder auch mit am Mensch arbeiten und habe das dann einen harten Bruch gemacht und habe gesagt, ich muss, glaube ich, nicht Menschen in Afrika oder irgendwie sonst auf der Welt helfen, sondern wenn man sich die Menschen hier vor Ort anguckt, denen es auch nicht gut geht, dann greife ich doch lieber direkt ein und versuche da was Nachhaltiges aufzubauen.
Ich finde das so eine ganz interessante Entscheidung und auch so, wie alt warst du, als du die Entscheidung getroffen hast, nach dem Bachelor?
Ich war tatsächlich 23. Also es war schon, bin da ganz froh darüber, dass ich auch ein bisschen später in die Gastro reingerutscht bin, einfach, oder in die Kochausbildung reingerutscht bin. Ich war einfach viel bewusster dabei, aber ich wusste auch, wer ich bin.
Ja, das hilft natürlich auch. Gerade weil es ja nur auch schon 2-3 Tage her ist und ich glaube, sich viel seitdem getan hat in der Ausbildung. Wie war das, als du als Köchin in die Ausbildung gegangen bist? Du warst in einem sehr, sehr, sehr guten Betrieb, der auch einen sehr, sehr guten Ruf hat.
Ja, ich habe im Fasil meine Ausbildung machen dürfen. Das war nicht so schwer als Frau. Ich habe sehr viel großartige Unterstützung von Michael Kempf und Joachim Gerne bekommen in den 3 Jahren. Die Ausbildung war sicherlich kein Zuckerschlecken, aber es hat auf jeden Fall nicht gemangelt an Zutrauen und Vertrauen und wirklich, dass ich kochen lernen durfte. Ich war sehr schnell, ich glaube nach einem halben, dreiviertel Jahr wirklich im Fasil auf Posten eingespannt mit sehr viel Verantwortung, was immer gut war, aber auch gleichzeitig brutal war, weil ich natürlich lernen musste, aber im Nachhinein einfach auch als Köchin da rausgegangen bin. Mit einem Abschluss, ich konnte sagen, ich habe damals war es noch, hatten sie noch einen Stern, es war so auf dem Weg zum zweiten Stern, aber dass ich wirklich da mit dem Poissonnier ein paar Wochen lang kochen durfte oder öfters auf dem Gartenmarché wirklich eigenverantwortlich dann zum Schluss tätig war.
Das ist ja so, gab es denn, was mich jetzt so interessieren würde, so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, in der Ausbildung zum Beispiel, wo du gesagt hast, das ist wirklich die richtige Entscheidung, das zu machen und dabei zu bleiben?
Ich glaube, egal wie fertig und erschöpft ich in meiner Ausbildung war, ich habe gar nie an dem Ding gezweifelt, dass ich Köchin werden möchte, weil der Prozess bei mir einfach sehr viel früher stattgefunden hat. Ich habe mir das ehrlich gesagt schon in meiner Schulzeit überlegt.
Okay.
Ich hatte das Glück, dass ich mit auf dem Hof von meinem Onkel groß werden durfte. Jetzt schimpft meine Mutter und mein Vater. Ich habe eine eigene Familie gehabt, aber meine Mutter hat auf dem Hof mitgearbeitet und wir waren mindestens 5 Tage die Woche von morgens bis abends auf dem Bauernhof. Hatten einen großen Garten, hatten früher einen eigenen Wochenmarktstand. Also es ging schon immer um Gemüse, Obst. Ich wusste, wie das wächst. Ich wusste, wie das schmeckt. Ich wusste, wann es am besten schmeckt und war auch, glaube ich, das Kind in der Großfamilie, die lieber Himbeeren genascht hat oder Zuckererbsen. Man hat mich eher im Erbsenacker gefunden als in der Süßigkeitenkammer von meiner Oma, weil das für mich einfach das Leckerere war. Und das hat mich schon immer geprägt und ich habe immer mitkochen dürfen. Meine Oma war eine hervorragende Köchin und habe dann war in der Schule sehr gut, habe Abi gemacht, habe dann gedacht, ja, mit Abitur kann ich jetzt nicht Köchin werden, ich will unbedingt eigentlich studieren. Und ja, deswegen war so Gastro-Koch sein eigentlich, wollte ich es, aber hat mich irgendwie von allem, Arbeitszeiten, was weiß ich, was alles, was man weiß, abgehalten. Habe aber während meinem Studium bei einem kleinen Italiener in Bayreuth auch gearbeitet und habe das einfach gemocht. Ich mochte diese Action. Ich
die
mochte
Atmosphäre das, die ist ganz besonders,
ja,
genau. Oder?
Und das, ja, einfach auch dieses Menschen zu sehen, Menschen irgendwie zufrieden machen zu können und irgendwie auch einfach mit Essen zu arbeiten und irgendwie am Ende des Tages gewusst zu haben, was man gemacht hat. Also so, das fand ich irgendwie cool. Das hat mich
sehr befriedigend.
Ja. Und auch wiederum gleichzeitig auch die Chance zu haben, jeden Tag neu anfangen zu können. Also das war so, wenn mal ein Tag nicht so gut lief, du kannst ja am nächsten Morgen wieder aufstehen und fängst ja bei Null an, weil die Gäste sind ja nicht wieder da, sondern du hast ja wieder einen neuen Gast oder einen neuen Tisch, den du bekochen darfst. Und daher hatte ich wenig Zweifel, vielleicht die ersten Wochen manchmal ein bisschen in meiner Ausbildung, aber ich habe nie wirklich mit der Gastro gehadert.
Das klingt eigentlich, als so der perfekte, passionierte Mensch bist, der dafür geboren ist. Also ich finde das ja toll, dass du diesen Umweg gegangen bist. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, um das ausschließen zu können. Aber wenn einem die Leidenschaft dann auch so hinzieht, also bei mir war das ja auch so, dass ich mit 21 erst angefangen habe, die Ausbildung zu machen nach dem Abitur. Und ich bin auch ganz froh gewesen, dass ich nicht irgendwie schon mit 16, 17, 18 da reingerutscht bin, weil man eben ganz anders damit umgehen kann. Man kann ganz anders Dinge bewerten. Ja. Und man kriegt natürlich, wenn man schon ein bisschen reifer ist, vom Menschlichen her auch ganz anders Verantwortung übertragen. Das ist eine ganz andere Chance, als wenn ich mit 16, 17 so einen Beruf ergreife.
Ja, und was ich auch, also die Gastro, und vor allem zu der Zeit noch, war ja nicht immer nur nett.
Das hast du so schön gesagt.
Ja, aber ich war irgendwie für mich einfach froh, dass ich das differenzieren konnte. Also ich war einfach, ich hatte schon, natürlich ein Charakter wächst immer, man bleibt ja nicht stehen im Leben, aber ich hatte schon so ein kleines, mein eigenes Standing. Ich konnte abschalten für gewisse Sachen oder konnte sagen, okay, da muss ich jetzt durch, ich will das unbedingt. Es war klar, ich will in einem guten Haus lernen. Ich hatte damals noch keine Ahnung, was ein Michelin bedeutet wirklich, aber es war für mich klar, ich will nach Bayreuth in eine große Stadt gehen und dann muss es ein Restaurant sein, das wirklich richtig, richtig gut ist. Und das war einfach gesetzt und egal, was mir passiert ist, habe ich das nie in Verbindung mit mir als Menschen, also wenn das irgendwie harte Sachen waren, dann wusste ich, das ist der Job, der hart ist, aber ich habe es nicht an mich rangelassen.
So mit hart meinst du körperlich oder der Umgangston?
Auch manchmal der raue Umgangston, wobei ich bin im Fasil groß geworden quasi in der Gastronomie, das war immer schon ein sehr, sehr menschlicher Ort und eine sehr, sehr leise Küche. Ich habe danach andere Dinge erlebt, auf die war ich so vielleicht nicht vorbereitet, weil ich es einfach aus dem Fasil gar nicht kannte. Aber trotzdem war es streng. Es war sehr diszipliniert. Es war sehr, man hat auch gelernt, man hat auch Sachen zum Spüren bekommen, wenn man nicht, also jetzt nicht körperlich, aber so, keine Ahnung, es war
verbal. Ja, klar.
Hart manchmal.
Kritik auch, kann dann auch sehr, klar, hart und verletzend sein. Weil sie ist halt, wird halt auch dann sehr direkt ausgesprochen. Ich glaube, das ist auch dieses, wenn man da so reinkommt, ist dieses Stresslevel, in das man immer mehrere Male am Tag reingeworfen wird, gerade wenn man vielleicht irgendwie ein Lunch und einen Dinner-Service mitmacht. Ich glaube, das kann man sich halt als Nicht-Gastronom einfach nicht vorstellen, was das eigentlich an Leistung von einem abverlangt. Unabhängig von dem, ich sag jetzt mal zum Beispiel Gastgeber draußen, die dann halt auch immer die Kontenance bewahren müssen und immer charmant und perfekt sein müssen. Es ist ja genauso in der Küche, dass ja jedes Blättchen und jedes Erbschen und alles, was da drauf ist, muss ja an einem perfekten Platz liegen. Ja. Und es muss auch auf dem richtigen Moment da liegen. Und vorher muss es natürlich auch richtig zubereitet worden sein. Und das ist ja nicht ein Teller, sondern das sind ja, wenn man 40 Gäste hat auf dem Posten und vielleicht zwei Gänge vielleicht noch vom Posten kommen, dann sind das ja, kann man das ja mal hochrechnen, wie viele Teller das sind, die man pro einen Service zu. Und das ist Akkordarbeit eigentlich letztendlich. Und das ist ja so, das geht von einer, das fängt an, dann hast du einen vielleicht 20 Minuten Vorlauf, wo sich das so ein bisschen eintudelt. Und dann hast du aber diese große Stresskurve, ich sag jetzt mal eine Dreiviertelstunde, Stunde, wo man halt wirklich so hoch konzentriert arbeiten muss. Und danach geht's ja wieder runter, dann wird's ja wieder weniger.
Genau, es gibt den Peak und danach weißt du, okay, jetzt ist
das Schlimmste ist geschafft. Genau. Da geht es auch um Zusammenarbeit zwischen dem Posten oder im Service auch zwischen den Serviceleuten, zwischen Sommelier und Gastgeber und egal in welcher Position man da ist. Man muss halt immer Hand in Hand arbeiten. Ja. Und ich glaube, das ist eben das, was man sich als, ich sag jetzt mal wirklich als Normalsterblicher nicht vorstellen kann. Und es gibt natürlich auch Menschen, die das vielleicht irgendwie nicht verstehen können, warum man sowas macht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich find's geil.
Ein bisschen mit Hang zur Selbstzerstörung in manchen Momenten, aber irgendwie braucht man es auch.
Das wo man dann so rumhüpft und so vor sich hin flucht und so, warum habe ich nichts Anständiges gelernt? Jetzt weiß ich, warum es heißt, wer nichts wird, wird, wird. Warum mache ich das hier eigentlich? Und dann kommt dieser Moment, wo man über den Peak rüber ist und sich denkt, ach, ist das eigentlich schön. Wenn ich dann ins Restaurant schaue und alle Gäste sind glücklich und Mitarbeiter sind dann auch entspannter und es läuft alles so Hand in Hand und dann sehe ich die Atmosphäre und die Freude.
Die Freude, das ist Wahnsinn.
Was man dann zurückbekommt. Und wenn man dann Gästeteller ausheben kann und das auch in der Küche kundtun kann, wie wenn dein Gast sagt, das war geil, das war wunderschön, das hat mich berührt und all diese Dinge. Dann sagt man hat ja etwas geschafft, man hat Menschen glücklich gemacht. Und es gibt keinen Beruf, wo man so schnell ein Feedback bekommt.
Genau, und so direkt und auch das so spüren kann. Ich glaube, das Feedback ist ja manchmal gar nicht nur, sind ja nicht immer nur Worte, die man also zu hören bekommt, sondern ich liebe es zum Beispiel wirklich, wenn Gäste den ersten Löffel in den Mund nehmen und das Gefühl manchmal, das spürt man so stark, wenn man in den Gastraum blickt und denkt so, wow. Und das ist, im Grunde ist ja nur ein kleiner Teller, da sind vielleicht zwei, drei Happen drauf, aber das kann so viel auslösen in den Menschen und das ist einfach, dafür macht man's.
Genau, dafür macht man's. Ja. Das sind dann auch die Momente, die anderen stressigen Momente immer wieder vergessen lassen.
Alles,
das ist
was
halt
dazu gehört.
Meditation pur. Mhm. Jetzt musst du auch lachen. Wie war es denn im Magot, die Zeit? Wie lange warst du denn
da? Ich war da nicht so lange. Mhm. Also ich glaube, das war so damals ja die Vorreiterküche für alles, was danach gekommen ist, ein bisschen zu früh dran war er vielleicht für seine Zeit.
Ja, leider. Ich habe den allergrößten Respekt vor seiner Kochkunst gehabt und ich war sehr, sehr traurig, als klar war, dass Michael Hoffmann das Restaurant schließt, weil es war ja auch vom Design her so seinerzeit Berlin voraus, sag ich mal, in allem, was er getan hat. Mein größter Respekt.
Wir hatten den Garten, das war großartig, hatte einmal die Woche eine Gartenschicht tagsüber.
Wirklich?
Ja, was aber mega war. Also für mich war das so, wow, das ist das, was ich eigentlich von zu Hause kannte, ja. Er hat ein unfassbares Gefühl für Produkte gehabt und ich glaube, er hat es ja damals schon ewig gemacht. Ich fand, das hat mich fasziniert, wie man immer noch so dastehen kann, wenn er was sortiert hat, wenn er was geschwenkt hat, wenn er was geschmort hat. Mit wie viel Gespür und Gefühl er dabei war. Und das war für mich auch nochmal, ich war so auf dem Sous-Chef-Posten bei ihm. Da habe ich schon nochmal auch eine ganz andere Art, eine viel klassischere Herangehensweise ans Kochen gelernt, als ich das aus dem Fasil kannte. Mhm. Viel mehr mit französischem Schwerpunkt. Aber eigentlich das, was wir heute viel mehr wieder umsetzen, auch bei uns in der Küche, ist, wenn wir was schmoren, dass man richtig nicht so wie alles macht, sondern wirklich in der Röhre, im Backofen, in einem großen Maitopf, was vorher anbrät und dann immer wieder arrosiert, immer wieder begießt, so Handwerk. Und dann schmeckt es halt eigentlich am besten, wenn man das richtig direkt abzupfeln kann, irgendwie vom Knochen und auf den Teller legt. Und
das ist gerade Appetit.
Ja, aber genau, das habe ich bei ihm ganz arg mitgenommen. Also so dieses nicht im perfekt technischen zu arbeiten, also dass man wirklich viel mit Garthermometern arbeitet, sondern so seinen Daumen benutzt und lernt, okay, ist das Fleisch am besten, und dann eben auch der Gemüseschwerpunkt. Also er hatte ja ein rein vegetarisches Menü schon zu dem Zeitpunkt.
War ja in seiner Zeit ja weit voraus.
Ich weiß noch, wie sich die Menschen beklagt haben. Wir haben Haferwurzel auf der Karte gehabt, dass die sandig ist. Also, oder warum man jetzt eine Haferwurzel mit Hefecreme essen muss. Das hat niemand verstanden damals, aber jetzt feiern es alle. Also ja. Ich meine, das gibt es jetzt in vielen Restaurants. Und und auch Sauce hier mit nur vegetarischen Sachen zu sein. Also ich Schüss zu kochen aus reinem Gemüse, das war großartig. Und dann eben die Produkte waren der Wahnsinn. Also das war einfach, gerade im Sommer war das traumhaft, wenn die ganzen Sachen aus dem Garten kamen. Das hat einfach so viel besser geschmeckt. Heute haben wir die Möglichkeit, viel besser einkaufen zu können, aber das gab es damals ja noch nicht. Da gab es nur die großen Lieferanten. Dann hatte man überhaupt die Möglichkeit, vielleicht über Terra als Bio-Großhändler irgendwie gutes Gemüse ranzukarren. Aber das kam alles aus dem Garten. Und man hat auch gelernt, das fand ich ganz schön, wie wichtig es ist, dass man als Team auch die Sachen isst, die der Gast bekommt. Also wir durften mit allen Sachen kochen fürs Personal auch. Das kannte ich bisher so auch nicht. Das Fasil hatte einfach auch das Hotel mit sehr viel mehr Mitarbeitern da dran gehängt. Da gab es einfach andere Sachen. Aber es war eben wichtig, dass es uns auch gut geht und dass wir wirklich das auch schmecken dürfen und können, was die Gäste auch nachher erleben, um einfach da auch eine Verbindung zu schaffen, wie wichtig das ist und worauf es ihm ankommt.
Ja.
Also und dann hatte er auch eine manchmal harte Seite. Ich habe die zum Glück nie zum Spüren bekommen. Wir hatten dann, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis.
Er hatte also wirklich, ich bedauere das, dass er nicht noch länger am Markt war, und ich glaube, der wäre heute noch erfolgreicher.
Ja,
als. Aber wie gesagt, er war, glaube ich, wirklich seiner Zeit voraus und ein sehr, sehr toller, genialer Koch.
Ja.
Vielleicht haben wir das Glück, dass er sich eines Tages nochmal besinnt. You never know.
Man weiß es nicht, nee. Ja. Genau. Ich würde es ihm wünschen. Und auch, glaube ich, ich habe immer noch Kontakte mit den Leuten, mit denen wir gearbeitet haben. Das hat uns alle auf eine gewisse Art geprägt. Und ich glaube, wir sagen alle das Ähnliche darüber, was ihn so ausgemacht hat zu anderen Köchen. Also dieses Produktliebe, dieses Verrückte schon da drin, das war großartig.
Und auch damit war er schon seiner Zeit irgendwie ein bisschen voraus. Ne? Also nicht, dass Deutschland nicht die Sterneköche auch alle in ihren Produkten auf die Produkte geschaut haben. Natürlich ging es darum, die besten Produkte zu verwenden, aber dass er ja auch dieses regionale Geschäft hat durch den Garten zum Beispiel, ist natürlich fantastisch.
Ja.
Und heute ist das ja sozusagen, gehört das ja zum guten Ton.
Genau. Wie?
Ja. Ja, das ist toll. Aber dieser Gedanke, hast du vorhin gesagt, mit dieser Selbstständigkeit, das ist ja eigentlich schon sehr, sehr lange in dir gegärt. Wann kam das? Schon sehr früh als Jugendliche, bevor du auch schon gesagt hast?
Ja, ich glaube, so im Studium haben wir schon immer das gepflegt, unsere Freunde zu uns in die WG zum Essen einzuladen. Da hatte ich einfach meine gute Freundin, die Miri, das war schon immer so unser Ding irgendwie. Das war auch immer mein Ding, das Menschen am Tisch sitzen zu sehen und zu haben und die zu verpflegen und das im eigenen Rahmen. Und dann, weil natürlich, man hat ja einfach Arbeitsmodelle kennengelernt, die man auch vielleicht nicht so gut fand, einfach auch mit dem Grund, hey, ich schaffe jetzt einen Raum, in dem ich versuche, Dinge anders umzusetzen, vielleicht.
Gib mal Beispiele.
Naja, also Simon und Claire hat ja auch eine kleine Geschichte. Mhm. Wir haben uns auch ja stark verändert in den 6 Jahren. Ich glaube, als ich damals angefangen habe, wollte ich nicht unbedingt ich wollte weg aus dem ganz schicken Steifen. Ich wollte gutes Essen, schon immer eine ehrliche Küche machen, aber in einem Alltagskontext, also dass ich einfach das morgens, mittags auch irgendwann abends essen kann, ohne dass es Fine Dining sein muss.
Also nicht zu kompliziert oder zu also das klingt jetzt so negativ, aber wenn man Fine Dining essen geht, ist es ja auch immer so, dass man sich oft halt sehr darauf einlassen muss.
Genau.
Es kommt immer aufs Restaurantkonzept an, es gibt ja unterschiedliche und es gibt ja auch entspanntere oder welche, die halt auch ein bisschen super schicker sind, wo man halt sehr viel distinguierter ist. Also es gibt ja ein großes, riesiges Angebot.
Ja. Und du wolltest, und ich wollte das Einfaches, was Zugängliches eher in die Bistro-Richtung machen. Und was es damals, finde ich, wenig gab, war, dass man auch tagsüber, man konnte tagsüber nicht so gut essen. Also das war ja eigentlich schon noch eine ganz andere Zeit, 2016. Genau. Und dann hat es eingeschlagen wie eine Bombe. Und wir waren, glaube ich, von Tag 1 an sehr voll. Das hätte ich mir nie so erträumt, weil ich einfach nie Werbung gemacht habe. Und das ist, glaube ich, Neukölln einfach zu der Zeit gefehlt hat. Wir waren.
Aber wie viele Plätze habt ihr im Restaurant damals gehabt?
Knapp 40, also ich würde mal 35 oder so.
Ordentlich. Ja. Und ihr habt angefangen im Prinzip als Frühstücksrestaurant, wenn ich das jetzt so richtig...
Was Frühstück und Mittagstisch.
Wie war das denn genau definiert? Was gab es denn da so auf der Karte? Wie muss ich mir das vorstellen?
Lange her und es ist wirklich... genau, wir hatten... wir haben alles selbst gemacht. Brot.
Ach, habt ihr selber gebacken?
Ja. Oh, okay. Es gab einen Bereich, da gab es, also sagen wir auf der Karte, gab es Eier, die konnte man... Eier war ja damals der Renner im Frühstück. Gute Eier, sehr, sehr gute Eier. Da hatten wir die pochiert, gerührt und gebraten und dann konntest du so Add-ons machen. Wir haben den Fisch selbst geräuchert dazu. Wir hatten geschmorte Tomaten dazu. Wir hatten einen kleinen Salat, gab es so eine Art Salat. Das waren so Kräuter, je nach Saison, was es gab. Das war eine Komponente. Dann gab es das Brett. Das war eine ausgewählte eine Variation aus Käse von Lohmeier damals und von Kumpel und Keule Schinken.
Also wirklich auch total also regional.
Schon immer mit dem Schwerpunkt regional. Wir hatten einen Joghurt und ein geröstetes Müsli dazu. Wir hatten den Joghurt selbst gemacht. Wir haben also wirklich, es war sehr toll. Wir hatten Pancakes, ich glaube, das darf ich nicht vergessen. Ich habe sie, muss ich sagen, noch nie wirklich gegessen. Es war ein Rezept, das ich irgendwann mal in meiner Kochlaufbahn gesammelt habe und dann so kurz vorher, ja, mach mal Pancakes. Und ja, deswegen so ist auch genau meine Art ein bisschen, oh ja, warum nicht?
Machen wir mal.
Ja, genau. Und die Pancakes waren wir, glaube ich, stadtbekannt. Es gibt immer noch Gäste, die uns deswegen anrufen, ob sie am Sonntag zum Pancake-Essen kommen können. Und wir haben, glaube ich, jetzt schon 2 Jahre lang kein Frühstück mehr. Genau, das war eine kleine Karte und dann gab es immer noch so Röstbrot. Es war einmal so ein Roastbeef, das so ein kleiner Sandwich war, mehr oder weniger, aber halt auch das Roastbeef selbst gemacht. Dann hatten wir mit Radieschen was. Das war so die Karte. Dann gab es einen Mittagstisch, da gab es eine Suppe und 2 Gerichte, 1 vegetarisch, 1 nicht vegetarisch. Das ging irgendwie so ineinander über und eine Art Flammkuchen, das hieß die Nette. Das kommt so aus der Schwarzwaldgegend, so ein bisschen dickerer Flammkuchen. Mit verschiedenen saisonalen Toppings, um das mal so grob einzumachen. Das war unser Konzept. Wir hatten noch eine Patisserie. Was haben wir eigentlich nicht gemacht? Und abends eine kleine Karte, da gab es so eine ganze Artischocke mit so ein paar Dips dazu. Kleine Sache.
Und wann habt ihr dann abends immer so zugemacht?
Ja, ursprünglich war es eigentlich gar nicht geplant mit abends. Wir hatten nur die Gäste, die dann sehr gerne zu uns gekommen sind und einfach nicht aufgestanden sind und gegangen sind.
Okay.
Also die haben kamen um 16
gesagt,
Uhr.
Wenn die schon sitzen, dann können sie auch gleich was essen.
Genau, und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns jetzt radikal anpassen. Wir dachten niemals, dass das funktionieren wird in Neukölln. Haben dann das irgendwie, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, weil wir haben wirklich uns viel geändert. Hatten dann, glaube ich, tagsüber auf und dann gab es eine kleine Pause und dann haben wir abends nochmal auf.
Das muss man ja auch personaltechnisch auch erstmal stemmen können, muss ich sagen. Also
wir sind sehr schnell sehr groß geworden und auch einfach, was sehr schwierig war, dadurch, dass wir ja so eher diesen Bistro-Frühstück Beruf oder mal hatten. Das, aber dadurch, dass wir so viel selbst gemacht haben, da qualifiziertes Personal zu finden, also die das auch zum einen an den Gast bringen können, das war einfach gab es einfach nicht damals. Die Leute, die Bock hatten, am Wochenende früh zu arbeiten. Und auch in der Küche war das einfach schwierig. Ich habe aber sehr tolle Menschen gefunden, die mich teilweise bis heute noch begleiten im Halmen und Klee und die all die Wandlungen mitgemacht haben und sich weiterentwickelt haben.
Und vor 2 Jahren, hast du es dann umkonzeptioniert?
Nee. Oder war ein stetiger Prozess. Ja. Es gab einen radikalen Bruch, das war in der Corona-Zeit. Aber es war schon davor. Wir waren, sehr viele Menschen nicht. Wir waren, glaube ich, immer so der Geheimtipp. Und es haben Menschen sich einfach gegenseitig empfohlen und wir waren nie nicht besucht. Hatten von Dienstag bis Samstagabend ist offen. Es gab 3 Vorspeisen, es gab 3 Hauptgänge und 3 Dessert. Es gab dann auch ein 3-Gang-Menü, das wir schon irgendwie so zusammengestellt hatten. Man konnte aber auch so dieses Sharing-Ding machen. Und Frühstück nur noch am Wochenende. Mhm. Frühstück war irgendwann nur noch Samstag, Sonntag. Genau. Das war unser Konzept, das wir lange gefahren haben. Dann haben wir kurz vor Corona gesagt, hey, irgendwie macht es Sinn, die Leute fragen danach, die wollen das, dass wir ein größeres Menü machen und hatten dann 3 und 5 Gänge auf der Karte. Was uns ein Glücksfall war, muss ich ehrlich gesagt sagen, wir haben das Januar 2020 angefangen und auf einmal haben unsere Gäste, die von Tag 1 kamen, die das Halli kannten als Pancake-Laden, 5 Gänge bei uns gegessen. Das hat uns relativ viel Liquidität verschafft vor der Corona-Krise, mit der ja keiner...
Ich konnte ja kein Mensch mitrechnen. Ja. Mit so einer Pandemie, die so lange anhält, da muss man wirklich hellseher sein.
Genau. Und dann kam Corona. Ich war schon vor Corona schwanger. Ich bin Mutter geworden in der Corona-Zeit. Und nach der langen Pause habe ich gesagt, okay, ich mache nur noch eigentlich mit dem auf, wonach mein Herz wirklich schlägt. Das war ganz klar. Ich mag den Abend mehr. Ich bin irgendwann von der Küche in den Gastraum geswitcht. Ich bin dann Gastgeberin mehr geworden am Abend, genau. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir machen jetzt nur noch abends auf, nur noch Menü, 6 Gänge, vegetarisch oder nicht vegetarisch. Und ja, es wurde angenommen.
Sehr schön. Ja, man muss seinen Gästen auch immer was zutrauen, ne? Also man verliert, glaube ich, bei Konzeptänderungen immer welche, aber das ist einfach der Lauf der Dinge. Aber ich glaube, dass die Menschen an sich dann trotzdem auch schon offen sind, Dinge zu probieren und auch mitzugehen.
Ich glaube, wir waren halt nie schlecht, was das Essen anging. Also die Service gab sicherlich Schwierigkeiten, vor allem gerade zur Anfangszeit. Aber wir haben schon sehr viele Gäste, die wir echt seit Jahren begleiten. Also natürlich kommen immer neue Gäste dazu. Aber was ganz arg schön ist, worauf wirklich Menschen, die mich 4 Jahre, 5 Jahre kennen und auch den ganzen Prozess mitgemacht haben und die das lieben, was wir machen. Und da bin ich auch irgendwie stolz drauf, dass wir nicht so komplett jetzt ein ganz neues Gesicht haben.
Das, was deinen Betrieb auch so besonders macht, ist, dass du ja ein großes Auge hast auf das Thema Frauen in der Gastronomie. Ich glaube, das liegt dir genauso sehr am Herzen wie mir. Also hatte ich auf jeden Fall den Eindruck, ich habe ja natürlich ein bisschen mich informiert nochmal. Und ich fand das sehr interessant, dass du auch durch diesen Prozess von Anfang an ja scheinbar wirklich versucht hast, Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten, auch für Familien, also Frauen, die Familie haben, da auf jeden Fall an Lösungsansätze zu suchen. Das fand ich wahnsinnig interessant. Vielleicht magst du darüber mal ein bisschen was erzählen.
Ja, also ich glaube, ich musste auch als Chefin oder Eigentümerin verantwortlich für Personal dazulernen und habe sicherlich auch Fehler gemacht. Aber ich bin, glaube ich, sehr selbst reflektiert und habe das immer im Auge gehabt. Das war ich glaube grundsätzlich eigentlich gar kein Konzept von mir, darauf einen Schwerpunkt zu legen, aber es ist was ganz Natürliches. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin auf dem Hof mit groß geworden, da gab es nur meinen Onkel und dann meine Tante, meine Mutter, meine Oma und wir Kinder waren alles Mädels. ich bin eigentlich so mit so einem sehr stark frauengeprägten Umfeld, arbeitenden Frauenumfeld groß geworden. Deswegen hatte ich überhaupt gar nicht so den Gedanke, oh, man muss da jetzt irgendwie großartig was machen. Habe aber gemerkt, dass meine Herangehensweise eine ganz andere ist, wie das vielleicht sonst in einer eher männerdominierten Küche stattfindet. Also die Art, wie man miteinander kommuniziert, die Art, wie man ja, wie man sich fördert, wie man sich gegenseitig pusht. Also ich muss sagen, ich habe zwei Kolleginnen mit mir, die eine arbeitet seit 2016 bei mir. Und Rosa, meine Küchenchefin, ist auch jetzt über 4,5 Jahre bei mir im Team. Und wir haben uns so entwickelt, ich glaube, das ist diese Art, was mir ganz am Herzen liegt, zu sehen, okay, wie schaffen wir das, über uns hinaus zu wachsen? Wie schaffen wir das irgendwie, uns ständig neu zu erfinden, ohne uns dabei zu verlieren und aber ohne, dass es hart ist, dass es so aufgesetzt ist, sondern wie schaffe ich das, wie hole ich das aus meinem Team raus, wie, dass wir uns gleichzeitig das nie vergessen, uns dabei zu identifizieren mit. Und da muss ich sagen, habe ich natürlich sehr, sehr viel geändert über die Jahre. Das fängt von Arbeitszeiten an und von Arbeitsmodellen einfach. Wie kann jemand arbeiten bei mir und Mutter sein zum Beispiel?
Und wie funktioniert das?
Es ist, also Rosa hat eine Tochter und ich habe einen Sohn. Es bedeutet von beiden Seiten, von Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin, ein bisschen Flexibilität in dem, wie man seinen Arbeitsplatz gestaltet. Aber wir waren, für uns war beide klar, wir wollen auch abends arbeiten. Also wir wollen diesen Stresslevel, wir brauchen das Erlebnis am Gast. Wir wollen nicht nur in der Buchhaltung sitzen oder administrative Tätigkeit machen oder eben eine Produktionsstelle haben. Und Rosa hat ein, glaube ich, sehr gutes Modell. Bei Rosa ist es auch gleichzeitig schwierig, sie ist alleinerziehend. Also
okay, sie, wie macht sie das denn dann?
Also ihre Tochter ist im Wechsel bei dem Vater und dem, eben bei ihr, aber dementsprechend, wie sie ihren Rhythmus haben, haben wir ihre Stelle angepasst.
Okay.
Also an den Abenden, an denen ihre Tochter beim Vater ist, arbeitet sie abends und an den anderen Tagen, so lange wie der Hort geht, das ist bis 4, ist sie dann bis 15 Uhr ungefähr da. Jetzt kann man ja alles nicht nur über einen Hort abdecken oder über irgendwie was, sondern gibt ja auch die Fälle, Kind krank oder irgendwie. Und da haben wir uns drauf geeinigt, okay, wir gucken halt, wenn es nicht geht, dann muss man halt gucken, wann wir das anders machen. Das heißt, wir telefonieren halt dann mal abends und machen an unseren freien Tagen und machen ein Meeting am Telefon oder besprechen uns zu anderen Zeiten miteinander, als wir das eigentlich ausmachen. Hm. Immer aber auch mit dem Blick drauf, dass wir nicht über unseren, also dass wir auch uns die Freizeit geben und auch die Familienzeit geben. Also es ist genau komplex.
Ja, es ist sehr komplex.
Aber es geht. Also ich möchte nicht sagen, dass das unmöglich ist und ich glaube, dass es eigentlich fast in jeder Küche umsetzbar ist, wenn man sich ein bisschen freier von dem klassischen Arbeitsmodell.
Wie regelst du das jetzt mit deinem Sohn?
Gut, ich habe, es gibt mittlerweile ja eine Kita, ist jetzt über ein Jahr, 2 Jahre alt, genau, tagsüber ist er betreut, abends haben wir, je nachdem, gibt es ja auch einen Vater, der darf dann sehen, der in der Tat, muss man auch sagen, weil ich auch immer ganz schön manchmal ja mecker und so, wirklich, glaube ich, ab 6 Monate oder so stand ich abends wieder im Restaurant, die Abendschichten übernommen hat und hier mit Fläschchen und Co. den Kleinen ins Bett gebracht hat und sich um den gekümmert hat. Das ist anstrengend. Wir sind beides selbstständig. Wir müssen uns sehr viel absprechen. Es ist, ja, ist nicht einfach. Er hat die Möglichkeit, früher morgens arbeiten oder zu arbeiten, wann er will. Geht dann morgens meistens früher, wenn er dann ab 16:30 oder 17 Uhr den Kleinen hat. Genau, so ist es geregelt. Es gab auch mal eine Situation, da kamen sie dann beide schreiend auf dem Arm vors Restaurant, weil es halt nicht funktioniert hat, aber auch damit mussten wir leben. Ich habe ein Team, das dann sehr viel auch kurz gepuffert hat in der Zeit, wenn es mal nicht funktioniert hat, aber es funktioniert.
Bist du denn schon mal dafür kritisiert worden, dass du, sag ich jetzt mal, nach 6 Monaten dann auch schon wieder Abendschichten gemacht hast? Also gab es, ich sag jetzt mal, Klugscheißer in der Umgebung, die gesagt haben, weil ich glaube, das wäre jetzt so mein erster Gedanke, dass da bestimmt viel Kritik auch manchmal kommt.
Ich glaube, es schwingt immer eine Kritik mit. Mhm. Es schwingt immer eine Kritik mit, wie du arbeitest da so voll nebenher. Oder das, also ich meine, Lou war 1,5 Jahre lang, es war die Corona-Pause, aber dann tagsüber mit im Restaurant, der lag da auf dem Boden oder in der Küche saß er irgendwie mit rum. Der wird damit groß. Ich habe jetzt nie direkt Kritik erfahren, aber ist ja vielleicht auch ein Druck, den man sich selber macht. Man sieht Eltern, Paare, die dann schöne Ausflüge machen, die mehr Zeit auf dem Spielplatz mit ihrem Kind verbringen, vielleicht das Kind tiefer fördern. Und da, durch Instagram kriegt man da ja viel Input, auch wie ein Family-Leben, wie schön man ein Mutterdasein gestalten kann. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist es nichts. Ich glaube, immer ein glückliches,
super klassisches Modell, was, glaube ich, überhaupt gar nicht so weit verbreitet ist, wie wir denken. Also ich glaube, dass es viel nach außen ist, wie vielleicht die Gesellschaft das gerne sehen würde, weil sie sich halt nicht immer wirklich so weiterentwickelt, wie sie vorgibt. Ich glaube, dass es immer noch sehr tief verwurzelt ist. Aber ich glaube, dass die Kinder, die so flexibel aufwachsen, und zwar mit Leben, dass die auch später im Leben ganz anders damit umgehen können, mit anderen Situationen. Und ganz ehrlich, ich bin total neidisch, weil es ist ja geil, in so einem Restaurant aufzuwachsen. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Also
glaube ich, mit 1 das erste Mal Kaviar gegessen. Und
das kann, glaube ich, nicht jeder von sich behaupten.
Liebt Artischocke und Aioli. Ja. Ach, toll. Ich glaube, es ist auch schön, aber es ist,
Es
ist hart. Ich muss auch ehrlich sagen, es gab auch Punkte, da war ich auch manchmal überfordert, oder auch der Schlafentzug mit dem Job, der ja bis nachts geht. Also bin ich auch schon richtig da. Das heißt, wir sitzen gern auch mal noch nach der Schicht zusammen, besprechen den Abend bei einem Glas Wein. Wir sind von einem Langschläferkind gesegnet. Er hat früher, glaube ich, bis 10 geschlafen. Jetzt ist es noch bis 8 oder 8:30. Aber es ist trotzdem hart, wenn man dann um 3 oder so nach Hause kommt und um 5 jemand auf einem rumspringt und sagt, Mama, fertig,
aufstehen. Du bist aber eben Vollblutgastronomin,
genau, ne? Genau, also kommt man manchmal an seine Grenzen, vor allem körperlich. Aber es ist alles möglich, ja. Und ich glaube, was da auch nochmal so... Ich habe von meiner Familie, die ja nicht jetzt vor Ort ist, aber immer mitbekommen, hey, das ist okay, so wie du es machst. Also meine Mutter hat auch immer schon relativ früh oder gleich wieder mitgearbeitet auf dem Hof und hat immer gesagt, hey, sie hat das auch gebraucht. Sie hatte ihren Wochenmarkt gebraucht, den sie vorbereiten wollte, auch diese Zeit. Und sie hat gesagt, ich brauche die Zufriedenheit, um eine gute Mutter zu sein. Und ich glaube, diese Aussage hat mich begleitet und mir mein Gewissen auch manchmal beruhigt, wenn ich dachte, oh, jetzt erfülle ich meine Mutterrolle nicht allzu sehr gut.
Ich glaube, dass wir uns in der modernen Gesellschaft auch von so einen extremen Rollen einfach auch verabschieden müssen. Ja. Weil ich meine, ganz ehrlich, wir sind ja in der Gastronomie nicht das einzigste Berufsfeld, was mit Schichtdienst oder mit Nachtarbeit oder Spätarbeit arbeitet. Ich denke jetzt mal wirklich an Krankenschwestern, an Ärztinnen, an Feuerwehrfrauen und die alle Polizistinnen, die auch alle am Abend arbeiten oder nachts oder ein anderes Arbeitszeiten haben einfach. Und ich meine, die machen so einen großen Anteil unserer Gesellschaft aus und wir tun so, als ob das nicht existiert. Ja. Und das ist so der Moment, wo ich mich frage, wie kann es denn sein, dass wir in so einem reichen Land eigentlich leben, und so viele Möglichkeiten haben, aber es nicht schaffen, allen Arbeitnehmerinnen oder allen Familien die Möglichkeit zu bieten, ihre Kinder so in die Kitas zu bringen, dass sie nicht nachmittags um 16 Uhr oder 15.30 Uhr losherzen müssen, um das Kind spätestens um 4 abgeholt zu haben, um dann in wirkliche Schwierigkeiten zu kommen. Ich glaube, dass der Schlüssel für all diese Berufssparten darin liegen würden, wirklich diese Kita-Zeiten anders zu bauen.
Genau, es ist ja schon sehr hart. Oder gut, da kriegt man übrigens auch zur Kritik, fällt mir da gerade ein, wenn man dann das Kind mal wirklich von Anfang bis Ende der Kita-Zeit und nicht früher abholt wie alle Mütter, kriegt man schon mal den Spruch gedroppt oder wie, der ist bis zum Schluss da. Und, ja, genau. Nee, aber ja, ich sehe das auch als Aufgabe von mir, als Arbeitgeberin zum Beispiel, darauf einzugehen. Ich finde, das ist eine Pflicht auch, dass man das, also nicht nur quasi von der staatlichen Seite her, ich meine, wir sind in Berlin ja schon verwöhnt, dass wir einen Kita-Gutschein haben können, dass wir für die Kita-Plätze nichts zahlen müssen, wenn wir denn einen bekommen. Aber ich glaube, da passiert ja eigentlich, während Corona ist so viel passiert, es war auf einmal Homeoffice in vielen Bereichen möglich. Wieso halten wir, warum sind wir da so starr in einem Kontext, wie eine Frau mit Kind arbeiten soll oder da?
Ja, naja, aber ich meine, gut, es sind ja jetzt Berufe, von denen wir jetzt sprechen, sind ja Dinge, die wir können ja kein Homeoffice machen. Also ja, du kannst ja nicht als Köchin irgendwie. Also wenn du Küchenchefin bist, kannst du ja nicht immer, oder Köchin oder Polizistin oder so, du kannst ja nicht immer Homeoffice, also kannst du
nee,
ja
nee, nee, nee,
ne? Genau, also ja, wir sind genau, ja. Frauen an der Front, also ja. Mittendrin und mit dabei. Da gibt's natürlich diese Optionen nicht und ich denke einfach, klar, bei uns ist es so, wir versuchen es insofern so flexibel zu halten, dass wir natürlich erstmal angefangen haben zu schauen, gerade für die Frauen, die Kinder bekommen haben, die Möglichkeit, ihnen anzubieten, auf jeden Fall in den Beruf zurückzukehren oder vielleicht innerhalb des Unternehmens bei uns sich nochmal weiterzuentwickeln oder anders zu entwickeln, nochmal eine andere Sparte, also vielleicht wirklich vom Service jetzt in den reinen Veranstaltungsverkauf oder in Reservierung und Gästebetreuung. Also da wir ja auch so gewachsen sind. Yeah. In den letzten Jahren haben wir natürlich auch mehr Arbeitsplätze anzubieten, muss man auch so sagen. Und innerhalb dieser Möglichkeiten nochmal weiterzuwachsen, zu schulen, also versuchen wir dann auch Schulungen möglich zu machen und zu fördern, dass sie einfach mal noch irgendwie die sich weiterentwickeln können und auch, ich finde, das ganz wichtig ist, dass sie einfach auch das Gefühl haben oder wissen, dass sie einfach als Arbeitnehmerin auch geschätzt werden, dass man sie gerne im Unternehmen hat und auch einfach Möglichkeiten anbietet, soweit wie es möglich ist. Ne? Und wir hatten natürlich jetzt auch die Situation, wo die Kinder krank geworden sind, der Vater kann vielleicht nicht einspringen und meistens wird ja eh die Mutter angerufen oder das Kind ist krank, man weiß, man kann es am nächsten Tag auf keinen Fall in die Kita bringen, man wird dafür irgendwie gesteinigt. Ja. Eine Möglichkeit dafür anzubieten, ist es möglich, dass es mit Kind mitkommt, weil das halt
auch, genau,
ne, so eine Sachen haben wir Liegemöglichkeiten, Ausruhmöglichkeiten, haben wir einen ruhigen Bereich. Kommt ja auch mal ein bisschen auf das Alter des Kindes an, aber ich finde es halt total spannend. Umso öfter die Kinder dann da sind, umso wohler fühlen sie sich ja auch und fühlen ja auch, dass sie willkommen sind und umso ruhiger und entspannter sind sie ja auch. Und dann kommt man ja in Situationen, wo das auch alltäglicher wird. Also einfach normaler, sage ich jetzt mal. Und also es ist, glaube ich, einfach auch ein Prozess. Also ich glaube, gerade bei uns, da gehe ich jetzt wieder auf die Gastronomie ein, das ist ja schon so, dass es früher so üblich war, dass gerade wenn man dann Kinder bekommen hat, fand ich das immer sehr schwierig, zurückzukehren in den alten Arbeitsplatz, weil sich eben so viel verändert hat und weil man halt als Frau so flexibel sein muss und das ja oft dann sehr neidisch beäugt wurde. Ach, warum darf die denn jetzt gehen, weil das Kind krank ist und weil sie. Aber ganz ehrlich, und das ist auch das, was ich dann auch sehr offen kommuniziere, das ist halt, das ist unsere Gesellschaft. Also die Kinder sind ja auch unsere Zukunft und das Miteinander ist das Wichtigste. Und wenn da jemand neidisch ist oder nicht damit zurechtkommt, dafür habe ich halt überhaupt gar kein Verständnis.
Wir hatten das auch im Team und das muss ich schon auch sagen, also das Verständnis war nicht bei allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mitarbeitern, die mich so begleitet haben in den letzten Jahren, da, wie ich sagen kann, jemanden zur Küchenchefin ernennen kann, die nicht jeden Abend da ist oder die wirklich sagt, okay, jetzt ist 15 Uhr, ich muss jetzt los, weil der Hort macht zu. Mein Kind steht dann auf der Straße, ich muss pünktlich da sein. Dass die damit Schwierigkeiten hatten, auch das zu akzeptieren. Und dann habe ich ganz klar gesagt, sorry, also heißt das, dass wenn man ein Kind hat, raus ist aus der gehobenen Gastronomie, heißt es, dass dein Leben vorbei, also deine Leidenschaft, die du hast, die du, all das, was du dir aufgebaut hast, dass es damit zu Ende ist? Sag ich, nein, es gehört dazu zur Gastro, man arbeitet am Abend und es gehört sehr viel dazu, dass du sagst, okay, die freien Abende, die ich habe als Mutter, die gebe ich meinem Job und bin da trotzdem da und gönne mir da nicht irgendwie eine kinderfreie Zeit, sondern bin im Restaurant. Und das ist ja auch eine Leistung, die jemand bringt. Genau, und solange man das nicht braucht, weil man irgendwie, wir arbeiten nur 4 Tage die Woche, wir haben nur 4 Tage die Woche auch, finde ich, ist das ein völlig gutes Verhältnis, wenn ich sage, meine Küchenchefin ist nur an 2 Abenden da die Woche und das jüngere Team kann die 4 Tage easy überbrücken, weil sie haben ja dann auch 3 Tage Zeit, in denen sie sich frei ausleben dürfen. In ihrem privaten Leben. Aber ja, also ich glaube, das ist einfach wichtig. Ich für mich finde auch, dass es wichtig ist, das zu zeigen, dass es da Möglichkeiten gibt und dass man Frauen die Möglichkeit einfach, dass man Frauen zeigt, hey, du musst dich eigentlich nicht entscheiden, du musst nur an den richtigen Ort kommen.
Oh, das sind sehr, sehr schöne Worte, die du gesagt hast. Das finde ich toll. Ich denke, es wird in Zukunft immer mehr dieser Orte geben, die so familienorientiert denken, weil es einfach eben auch etwas ist, was sein muss. Wir müssen so denken, wir müssen in die Zukunft denken. Es kann nicht sein, dass wir eigentlich so eine wichtige Wirtschaftskraft wie die Frauen einfach aus der Wirtschaftlichkeit rausnehmen und sie einfach torpedieren und ihnen einfach hier Steine in den Weg legen. Yeah. Das ist völliger Quatsch. Wir müssen umdenken und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Das wird ein Weg, aber immer mehr, man hört das ja, immer mehr Unternehmen, und es sind ja nicht nur gastronomische Unternehmen, sondern andere Unternehmen, die offen denken, die, das fand ich auch sehr schön. Ich habe mal mit der Gründerin von Lumas gesprochen, die diese wunderschönen Fotoeditionen machen, die sehr, sehr früh zum Beispiel einen eigenen Kindergarten zur Verfügung gestellt haben. Und da muss ich sagen, da ziehe ich wirklich den Hut, habe ich den allergrößten Respekt davor. Und die haben das schon vor langer, langer Zeit angeboten, dass man dann so offen denkt. Ne? Ja. Ich habe immer gesagt, wenn ich die Räumlichkeiten dafür gehabt hätte, und wir haben ja nun wirklich schon viel Platz, ne? Dann wäre das nicht nur eine Überlegung von mir gewesen. Ja. Weil ich will ja, dass meine Mitarbeiter lange mit mir arbeiten.
Und das ist ja auch das Schöne. Also ich finde, also gerade das Tolle an so einem langen, beständigen Team ist, dass man, also diese Kraft, diese Dynamik, die da miteinander entstehen kann, einfach auch, wenn sich die Mitarbeiterinnen wohlfühlen an ihrem Arbeitsplatz, das ist so besonders, das ist so effektiv, da kommen so tolle Sachen raus, da kommen Ideen raus, da kommt eine Verbundenheit zum Unternehmen raus, die du gar, also das, du hast so einen Mehrwert davon, wenn du ein Team hast, das sich voll mit dem Restaurant oder also mit dem Job identifiziert.
Und Stress das, rausgenommen genau,
das
wird.
Das alles, was drumherum, dieses nicht, oh nee, ich muss jetzt Sarah anrufen, meine Tochter ist schon wieder krank. Das ist nicht schlimm. Das ist einfach so, wir wissen, es ist Leben und wir finden eine Lösung. Es geht nicht, gibt es ja eigentlich nicht, vor allem nicht in der Gastro. Es gibt immer irgendeine Lösung und eine Möglichkeit. Und man muss, genau, wir sind da ein bisschen flexibel. Zur Not, denke ich, sage ich auch mal, bin ich ja auch noch Köchin, kann ich mich auch noch an den Herd stellen, geht auch. Es gibt einfach, also dieses so, was daraus entsteht, dieser, wenn du Persönlichkeiten um dich hast, die sich wohlfühlen bei dir, das ist einfach unfassbar wichtig.
Und das ist eigentlich ein Qualitätsgarant. Ja. Zufriedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die insgesamt gut miteinander zusammenarbeiten und sich wohlfühlen, sind eben dein Garant für ein tolles Produkt
am Gast. Das ist auch was, ne? Zum Beispiel bei uns total oft vom Gast angesprochen wird. Also die merken das wirklich, sagen, wie kann man so ruhig miteinander arbeiten? Wie kann man so wie einstudiert miteinander arbeiten? Aber wir können über Blicke einfach sehr gut alle miteinander auch kommunizieren und wir gehen Hand in Hand und wissen, wenn es irgendeine Stelle gibt im Service, in der Servicezeit, wenn einer schwimmt, wie wir uns gegenseitig auffangen, ohne dass wir da in einem Stress und eine Schreierei enden müssen.
Gehst du denn privat, wenn du denn mal Zeit hast, gerne auch mal essen?
Eigentlich ja. Ich habe das ein bisschen, natürlich im ersten Jahr Mutter sein, vernachlässigt, weil das war dann einfach klar, da, wenn ich 4 bis 5 Tage abends gearbeitet habe, dass ich die freien Tage als Familienzeit verbringe. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, mir macht mit Kind essen gehen jetzt nicht so Spaß, wie wenn ich einfach alleine in Ruhe meinen Teller für mich habe und es genießen kann. Aber ich gehe schon sehr, sehr gerne essen. Ich finde es auch wichtig, einfach auch, um dabei zu bleiben, was passiert, was einfach Input auch, glaube ich, so dieses sich verwöhnen lassen, dieses sich gut gehen lassen, auch von der Gastperspektive wahrzunehmen und nicht nur als von der Arbeitsseite zu sehen.
Hast du denn in den letzten Jahren mal so ein schönes gastronomisches Erlebnis gehabt, wo du sagst, ja, da bist du, also das hat einfach dir viel gegeben, kannst du weiterempfehlen? Jetzt, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagen, oh, ich würde gern mal in die Welt von Sarah eintauchen.
Ja, was für mich so ein absoluter Wohlfühlort nach wie vor ist das Forsthaus Strelitz.
Okay, da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen.
Das ist Wenzel Pankratz, ein alter Arbeitskollege von mir, hat auch im Fasil gelernt, okay, lange da auch noch gearbeitet, hat das Elternhaus, sein Elternhaus, ein altes Forsthaus umgebaut. Wunderschöne Zimmer, sehr ästhetische Zimmer eingerichtet, hat er alles selbst gemacht und macht ein kleines Menü. Ich glaube, nur 3 Tage die Woche gibt es das abends. Unfassbar gutes Frühstück am nächsten Morgen. Es ist mitten im Wald. Weiß nicht, man kommt hin, man lässt kurz los, taucht ab und wird sehr, sehr feinfühlig bekocht.
Wie lange fährt man von Berlin aus?
Ja, je nachdem, wie die Verkehrslage ist, so 1,5 Stunden sollte man.
Also ich fahre eine.
Ja, okay, das will ich sehen.
Shirley fährt eine Dreiviertelstunde.
Ja, nee, also das lohnt sich immer mal, da rauszufahren. Kocht sehr regional. Bekommt die Sachen direkt von seinen Fischern aus dem Wald, woher geht Pilze sammeln. Er macht eigentlich so das, wo, glaube ich, alle Berliner von richtig träumen.
Ah, das hört sich nach einem ganz, ganz, ganz tollen Tipp an. Also, ihr Lieben, ich glaube, wir müssen alle mal dahin in Zukunft. Ich muss ehrlich sagen, liebe Sarah, das war eine der sehr kurzweiligen Podcasts. Ich könnte dich jetzt, glaube ich, noch stundenlang ausfragen. Und ich finde es ganz toll, dass du sehr offen warst, sehr persönliche Fragen auch so offen beantwortet hast. Und ich glaube, dass du einen wahnsinnig tollen Einblick gegeben hast in unsere Welt, was ich so an dir schätze, ihr könnt das nicht sehen, die Leidenschaft, die aus Sarahs Augen strahlen. Ich bin so mitgerissen, ich finde es so toll, Menschen wie dich zu treffen, die die gleiche Leidenschaft in sich tragen wie ich.
Ja,
und ich glaube, total. Und es macht das eben auch so, diese Freude an der Gastronomie. Wir hoffen einfach, dass wir das auch so weitertragen können. Ja. Und es ist toll, dass du heute bei mir warst. Ich bedanke mich wirklich sehr, sehr, sehr herzlich. Vielen Dank, dass du den Weg hier rausgefunden hast zu den Wildschweinen und den Füchsen. Und zu Shirley, die jetzt auch langsam schläft. Ich glaube, ihr habt es vorhin ein bisschen gehört. Die ist hier rumgetapert, hat gefressen, hat zwischendurch an Sarah ein bisschen rumgeschnuppert. Sie hat sich aber nicht irritieren lassen, hat einfach weitergemacht, voll Profi. Ich dachte so, oh Gott.
Hallo, Shirley. Ich bin's gewohnt, dass irgendjemand an mir rumzuppelt.
Nee, hast du toll gemacht. Vielen herzlichen Dank.
Danke, das war mir
wirklich eine große Freude.
Ja. Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und zugehört hast. Und ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder hören, wir sehen uns ja nicht. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und dann hören wir uns, glaube ich, kurz vor Weihnachten nochmal. Bis dann. Tschüss.
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.